Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Hallo, mein Name ist Tibor Rode und ich freue mich über die Einladung, dass ich hier sein kann.
Ja, und ich habe mich noch mehr gefreut, dass Thriller-Autor Tibor Rode aus Deutschland im Podcast zu Gast ist. Er war im Rahmen des diesjährigen Fine Crime Festivals in Graz und hat sich Zeit zum Plaudern genommen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. In Graz hatte Tibor einen Auftritt mit seinem Buch Der Wald, er tötet leise. Ganz frisch herausgekommen ist nun Animal, sprich oder stirb. Worum es da geht, erzählt er im Podcast und er erzählt noch viel, viel mehr. Zum Beispiel, dass er als 12-Jähriger als Versuchskaninchen für ein Forschungsprojekt an der Uni Hamburg herhalten musste und wie das seine Karriere als Autor beeinflusst hat. Oder über seinen, wie er sagt, zum Glück blauäugigen Einstieg in die Buchbranche und warum er keinen grünen, sondern eher einen blutigen Daumen hat. Ist er Frühaufsteher oder Nachtmensch? Ist wirklich alles wahr, worüber er in seinen Büchern schreibt? Und warum dürfen Schriftsteller keine Feiglinge sein? Der Buchtipp von der Stadtbibliothek Graz für den August kommt diesmal von Martin Wurm und so viel sei verraten, es ist ein gelbes Buch. Hört unbedingt rein in die neue Folge. Viel Spaß dabei. Tibor, du bist ja schon eine ganze Weile unterwegs, die letzten Tage, wenn man so deine Aktivitäten auf Social Media verfolgt. Bist du auf einer relativ ausgedehnten Lesetour?
Das stimmt, ja. Ich bin schon vor einer Woche gestartet und jetzt hier in Graz ist jetzt der Zieleinlauf. Das Beste kommt zum Schluss.
Ja, so hätte das jetzt auch von mir. Bist du das erste Mal in Graz?
Ich bin tatsächlich das erste Mal in Graz, ja. Ich liebe Österreich und war schon diverse Mal in Österreich, auch zum Urlaub machen. Und in Graz war ich aber noch nie. Insofern werde ich mir auf jeden Fall auch gleich noch ein bisschen die Stadt anschauen hier.
Unbedingt, unbedingt. Das heißt, du bist öfter in Österreich, machst hier auch Urlaub. Sonst Urlaubstyp eher doch ans Meer oder?
Ja, das ist ja mal die große Frage, ne? Meer oder Berge? Also tatsächlich wohne ich in Deutschland an der Ostsee. Also habe ich eine Wohnung und da schreibe ich auch viel an meinen Büchern. Und ich liebe aber auch die Berge. Und gerade neulich haben wir zusammengesessen und ich habe rausgefunden, was die große Klammer ist. Und zwar ist es der weite Blick. Also ich brauche den Blick in die Ferne und den hat man, wenn man aufs Meer guckt. Und den hat man, wenn man vom Berg runterguckt. Und ich glaube, das ist das, was irgendwie mir das Herz aufgehen lässt. Der weite Blick.
Das ist oft schon erholsam, einfach nur zu schauen.
Ja, absolut. Ja.
Du arbeitest als Notar und Anwalt, das steht im Klappentext deiner Bücher. Mhm. Für mich bist du voll der Autor. Was beschäftigt dich mittlerweile mehr?
Ah, beschäftigt mich beides. Beides beschäftigt mich. Das ist wirklich ausgeglichen. Tatsächlich arbeite ich auch immer noch als Notar, Anwalt und Notar ist das bei uns in Deutschland und dann Norddeutschland und ich arbeite überwiegend als Notar. Aber ich gehe schon noch jeden Tag ins Büro, aber ich schreibe auch jeden Tag. Und mein Tag, der muss deswegen mehr als 24 Stunden haben. Und weil das ja nicht geht, stehe ich immer sehr früh auf. Ich stehe immer um 5 Uhr auf morgens und dann schreibe ich an meinen Büchern und abends plotte ich. Und ja, wenn ich dann so eine Lesereise mache wie jetzt, dann nehme ich mir Urlaub. Ich habe die beiden Herzen in meiner Brust.
Haben die beiden Berufe vielleicht auch was gemeinsam?
Ja, ich glaube ja. Und zwar ist die Gemeinsamkeit die Sprache. Also tatsächlich ist es ja so, dass ich als Anwalt und Notar auch Schriftsätze ans Gericht schreibe, Verträge. Also als Notar lese ich ja den ganzen Tag auch was vor den Leuten. Ich weiß nicht, wie es hier in Österreich genau ist, aber in Deutschland muss man ja dann immer alles vorlesen, was unterschrieben wird. Und naja, als Autor benutze ich die gleichen Wörter, mit der gleichen Sprache was zusammen. Aber dann ist es kein Kaufvertrag mehr, sondern dann ist es Thrill oder ein Thriller, den ich da. Also ich glaube, die Liebe zur Sprache, das ist das, was das verbindet.
Ja, und das eine ist Fiktion, das andere ist dann doch.
Das eine ist Fiktion, ja. Das andere ist harte Realität sogar, ja.
Ja. Du hast schon gesagt, du schreibst gerne in deiner Wohnung an der Ostsee, nutzt du aber auch die Kanzlei?
Tatsächlich nicht. Ich glaube auch tatsächlich, das ist die eine Arbeit, da benutze ich, glaube ich, meine linke Gehirnhälfte für und für die andere Arbeit, das Schreiben, benutze ich die rechte Gehirnhälfte, da wo die Kreativität sitzt und die rechte Gehirnhälfte kann nicht im Büro arbeiten. Wenn ich da die Büropflanze schon sehe und das Jura-Buch dann ist aus. Tatsächlich habe ich noch nie eine Zeile im Büro geschrieben, sondern das trenne ich auch ganz strikt.
Ja, so wie du konsequent aufstehst in der Früh.
Ja, so wie ich konsequent aufstehe. Dann, und das ist auch morgens, kann ich am besten schreiben, dass die Festplatte noch so gelöscht. Also ich stehe auf, als erstes gehe ich zur Kaffeemaschine, als zweites zu meinem Laptop und dann schreibe ich drauf los und da schreibe ich auch wirklich besser, als wenn sich über Nacht alles einmal resettet hätte. Und das ist auch die Zeit eben morgens, die liebe ich, die finde ich am kreativsten. Und da schreibe ich. Ich weiß, andere Kollegen, die schreiben nachts oder bis spät nachts, aber der Typ bin ich nicht, sondern ich bin der Typ Morgensschreiber.
Ja, manche machen auch tatsächlich Pausen zwischendurch. Also viele sagen, dass sie sich auch konsequent eine Schreibzeit suchen. Mhm. Bei manchen geht es irgendwie beruflich oft nicht oder privat, lässt sich oft nicht vereinbaren. Aber also dir ist wirklich lieber zack, zack, zack. Also du bleibst an der Geschichte immer dran.
Ich bleibe immer dran an der Geschichte, muss auch jeden Tag weiterschreiben. Und ja, das ist ein bisschen, ich sage immer, wenn auch jemand vielleicht dazu immer ein Buch schreiben möchte, es ist tatsächlich eben auch diese Stetigkeit. Ja, es ist ein bisschen wie mit dem ins Fitnessstudio gehen. Ja, das bringt nur was, wenn man das wirklich regelmäßig macht und dran bleibt. Oder wenn ich, oder wenn man, oder wenn irgendjemand die irre Idee hat, eine Diät zu machen irgendwie, da muss man halt irgendwie konsequent sagen, ich lasse das jetzt weg und ich mache das jeden Tag. Und das ist beim Schreiben auch so. Und stellen Sie sich mal vor, man schreibt jeden Tag eine Seite nur. Man würde nur eine so eine Buchseite schreiben. Dann hätte man, wenn ich es richtig rechne, verbessere mich, wenn nicht, 365 Seiten im Jahr. Genau, ja. So ungefähr.
Wenn mal Pi, glaube ich.
So. Und gut, wenn man mal 2-3 Tage nicht schreibt, dann wird es gleich wieder mehr am nächsten Tag. Aber und wenn, daran sieht man, was man eigentlich schaffen kann, ja.
Mhm. Erzähl, wie waren deine Schreibanfänge?
Oh, meine Schreibanfänge, die waren sehr früh. Und zwar war es so, dass ich zur Schule ging als 12-Jähriger in Hamburg. Und da hat man dann irgendwie, das war die Zeit damals, wo man so dachte, man muss mal was, man muss Schüler fördern. Und es gab so einen Mathekurs für besonders kluge Schüler in Mathe. Also da wäre ich noch nicht mal, da wäre ich noch nicht mal durch die Tür gekommen. Im Gegenteil. Aber dann hat irgendeiner gesagt, Mensch, das ist ja gemein, wenn wir immer nur die Mathe-Kinder fördern. Es gibt ja noch diese kreativen Köpfe, die können wir auch mal fördern. Und dann gab es so ein Auswahlverfahren für Hamburger Schüler. Da haben wir irgendwie 3000 mitgemacht. Und dann musste man so einen Test machen, einen Kreativitätstest, eine kleine Geschichte schreiben. Und dann haben die da 30 Schüler ausgesucht. Und die haben sich dann immer samstags in der Hamburger Universität getroffen. Was wir alle nicht wussten, wir haben uns im Fachbereich Psychologie getroffen und es kamen dann Journalisten, es kamen Autoren, die haben mit uns Schreibspiele gemacht, wohlgemerkt, ich war 12. Man hat eine Tarotkarte gezogen und musste dazu was schreiben. Hinterher hat man sich dann in einer großen Runde wieder getroffen in der Uni und dann hat man vorgelesen und da ja Kinder brutal sind, hat man sich dann gegenseitig irgendwie zerrupft. Das war eine harte Schule und das Ganze fand im Fachbereich Psychologie statt, weil das war so eine Art Forschungsprojekt, das haben ich aber nicht gewusst als Kind. Und zwar hat man eben dran geforscht irgendwie, ob man Kreativität fördern kann, wie. Wir waren die Versuchskaninchen und haben es nicht gewusst. Aber ich habe das ein paar Jahre gemacht und es ist ein ganz interessanter Effekt eingetreten, den man ja bei Kindern hat. Egal, ob jemand was gut kann oder nicht, wenn du ihm sagst als Kind, du kannst das gut und er glaubt daran, dann ist es vielleicht, dann erfüllt sich das vielleicht. Und mir hat man irgendwie gesagt, du kannst gut schreiben. Und dann habe ich mein Leben lang immer gedacht, oder das weitere Leben, ich kann gut schreiben, ich mache irgendwas mit Schreiben später mal, ja. Und das hat sich dann bei mir so verfestigt und ich wollte dann immer ein Buch schreiben. Seitdem ich 12 war, habe ich schon immer gedacht, irgendwann schreibe ich mal Roman irgendwie. Naja, und das hat dann noch 23 Jahre gedauert, bis ich das dann in die Tat umgesetzt habe, weil dann kam das Leben dazwischen.
Was war dann dein erstes Buch?
Mein erstes Buch, mein erstes Buch war eigentlich eine Doktorarbeit, an der ich arbeitete. Wie gesagt, ich bin ja Jurist und dann als Jurist kann man ja immer mal eine Doktorarbeit schreiben, habe ich dann recherchiert, hatte auch einen Doktorvater, habe dann die ganzen Bücher mir besorgt und dann habe ich irgendwo im Rahmen der Doktorarbeit, ich wollte über CO2-Emissionsscheine schreiben, ist auch egal. Auf jeden Fall irgendwo ging es in einem diesen Wissenschaft Texte um einen Herrn Bessler, der im 18. Jahrhundert in Kassel behauptet hat, ein Perpetuum mobile erfunden zu haben. Und das ist eine wahre Geschichte. Der nannte sich Ophüreus. Und dann habe ich gelesen, angeblich hat er, wie man so ein Perpetuum mobile baut, hat er in einem Code versteckt, in Büchern. Und dann bin ich abgeglitten. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen so der innere Schwein. Und dann habe ich gesagt, das ist ja mega spannend. Dann habe ich mir mal über Ophüreus recherchiert. Da gab es damals nichts. Dann habe ich mir in der Nationalbibliothek mal seine Bücher angeguckt. Also alles statt Doktorarbeit. Ja, und am Ende habe ich einen Thriller über Ophüreus alias Bessler geschrieben. Hab da ganz, ganz viel recherchiert und habe aber keine Doktorarbeit geschrieben. Deswegen sitzt jetzt hier nicht Dr. Tibor Rode, sondern es sitzt hier Tibor Rode mit einem Thriller in der Hand.
Vielen Thrillern mittlerweile.
Mit vielen Thrillern in der Hand. Ja.
Du hast das geschrieben. Wie hat sich dann der weitere Weg gestaltet? Bist du da ein bisschen auf Schwierigkeiten gestoßen oder wie vielleicht mal naiv reingegangen? Ja, mein Buch ist fertig.
Ja, tatsächlich habe ich es naiv gemacht. Und das ist, glaube ich, mittlerweile auch so ein Patentrezept, diese Blauäugigkeit. Ich glaube, man muss einfach, also hätte ich gewusst, wie schwierig es ist, einen Verlag zu finden und wie viele Bücher es gibt, dann hätte ich das, glaube ich, nie gemacht, weil dann hätte ich gesagt, ach komm, erstmal setze ich mich hin, die ganze Mühe und am Ende will es keiner haben. Sondern ich habe einfach 500 Seiten geschrieben und dann war ich fertig und habe ich gedacht, so, ich habe einen Roman geschrieben. Wo ist der Applaus? Den gab's nicht. Aber dann habe ich dann geguckt, so, jetzt brauche ich nur noch einen Verlag. Und dann habe ich so erst dann kapiert, überall stand so, bitte schicken Sie uns nur 20 Seiten und fragen Sie nicht nach. Irgendein Verlag hatte stehen, vertrauen Sie der Deutschen Bundespost und fragen Sie nicht nach irgendwie. Und dann habe ich halt so mitgekriegt erst, dass eigentlich gar keiner, es keinen Mangel an Manuskripten gibt. Und dann habe ich aber in der Zeitung gelesen, dass ein Literaturagent irgendwo auf einer Veranstaltung war. Und dann habe ich gelernt, es gibt Literaturagenten, die zwischen Autor und Verlag vermitteln. Ja. Und dann habe ich den angeschrieben in Hamburg und habe gesagt, Mensch, ich habe was geschrieben, meinte er, ja, schick mal rüber, habe ich es gemacht. Und eine Woche später rief er mich an und sagte, ich nehme dich unter Vertrag. Und einen Monat später hatte ich zwei Angebote von zwei Verlagen aus Deutschland nach der Buchmesse und hatte damit, muss man ganz klar sagen, neben der Blauäugigkeit und der Naivität dann auch die Portion Glück, die man braucht, um den Fuß in die Tür reinzubekommen.
Ja, und wie ist das dann? Dann kommt dein erstes Buch, du bist stolz, du hast wirklich viel geleistet, du hast geschrieben, dann kommst du zurück vom Lektorat.
Mhm. Ja, irgendjemand hat neulich mal irgendwo gesagt, als Schriftsteller oder Autor darfst du kein Feigling sein. Und das kann ich nur unterschreiben. Du darfst kein Feigling sein. Vor allen Dingen, du wirst ja auch dauernd gemessen und kritisiert. Also das musst du halt auch abkönnen. Also wer verheiratet ist, der wird vielleicht sein Manuskript an seine Ehefrau zeigen als erstes. Da geht's dann schon mit los, ja. Je nachdem, wie das Verhältnis zur Ehefrau ist, kommt vielleicht schon die erste Kritik. Und dann gibt man es dem Agenten, da kommt durchaus dann Kritik, dann gibt es man dem Verlag, dann kommt der Lektor, man muss das halt abkönnen und am schlimmsten ist natürlich nachher, auch wenn es dann erscheint, ich meine, da kann jeder das Buch rezensieren, also dieses dicke Fell, braucht man und ich denke allerdings bei so einem Lektor, da bin ich total froh, dass es jemanden gibt, der Verstand hat und Ahnung und mein Buch mit anschaut. Ja, wir wollen am Ende es ja auf den Leser loslassen und auf den Buchmarkt und das ist ja eine Riesenchance und ich habe noch niemals irgendwie als Problem empfunden, da eine Anmerkung zu bekommen und ich bin auch ein Autor, der durchaus auch offen ist dann für Anregungen oder der sich auch wünscht, dass der Lektor vielleicht mal sagt, Mensch, finde ich schon ganz gut, aber wie wäre es denn, wenn die Hauptperson, ne, noch irgendwie, weiß ich nicht, nur ein Bein hat, nein, irgendwie noch einen Tipp gibt und das nehme ich dann gerne an tatsächlich.
Noch eine Zwischenfrage als 12-Jähriger im Kreativkurs, warst du das coole Kid oder?
Ich war insofern nicht das coole Kid, ich war der Jüngste. Und zwar war das erst irgendwie, aber das ist in dem Alter fies, weil wenn du 12 bist und ein anderer ist 14, dann ist der ungefähr 1,30 Meter größer als du und ich war der Jüngste und insofern, aber ich habe da Freunde gemacht, also die ich bis heute habe und lustigerweise ist, glaube ich, aus diesem Projekt gar kein anderer Schriftsteller hervorgegangen, aber einige sind doch kreative Köpfe, also ich weiß von einem Konzertpianist, mit dem ich ja noch befreundet bin und wir haben natürlich da auch in den Pausen, überhaupt in dieser Uni, muss man vorstellen, da sind 30 Kinder samstags in der Universität. Eigentlich ist die zu. Ja, ich weiß noch, wir sind da mit dem Fahrstuhl, wir haben da die Kaffeeautomaten auseinander. Ach, hör auf. Also war auf jeden Fall eine coole Zeit.
War Spaß.
Ja, war Spaß.
Hast du auch schon viel gelesen als Kind?
Ja, das habe ich immer. Ja. Ich habe immer gern gelesen und deswegen glaube ich auch, dass dieser einfache Mechanismus funktioniert irgendwie, wenn du viel liest, dass du dann auch viel Zugang hast zu sowas und dass es dir das auch erleichtert. Irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass abhängig davon, ob ein Kind Abitur macht, bei euch heißt, glaube ich, Matura. Ne? Oder wie erfolgreich, hängt auch davon ab, wie viel Bücher die Eltern im Bücherschrank haben. So, da bestätigen natürlich Ausnahmen die Regel, ne? Also, vielleicht war das auch nur früher so, denn heute haben, glaube ich, auch immer weniger Leute Bücher im Schrank. Man liegt einerseits im Hörbüchern, an den E-Büchern, aber dann natürlich auch daran, dass eben dann viele auch in der Medienkonkurrenz manchmal zu Netflix greifen. Das gab es damals noch nicht. Aber ich habe gelesen, ich habe Robinson Crusoe gelesen, ich habe alles gelesen. Ich war in der Bücherhalle, hieß das bei uns, damals konnte man sich dann was ausleihen, war ich Stammgast und habe es geliebt zu lesen.
Wenn das stimmt, dann bestehen meine Kinder die Matura, ohne dass sie ein Buch lesen. Das Bücherregal ist gut gefüllt von mir.
Ja.
Liest du privat auch jetzt Bücher, die in die Richtung deiner Bücher gehen?
Ja, aber nur noch abschnittsweise. Wenn ich schreibe, lese ich keine Bücher, weil da habe ich dann wirklich keine Zeit mehr für und möchte mich aber dann auch nicht ablenken lassen von meinem Plot. Und immer wenn ich dann eine Schreibpause habe, dann lese ich innerhalb kürzester Zeit ganz viele Bücher. Und habe jetzt zum Beispiel hatte ich 2 Tage auf dem Weg hierher, hatte ich noch 2 Tage frei und habe hier in Österreich noch an einem Pool Rast gemacht zwischen München und Graz. Habe ich mir auch wirklich so gesucht auf der Landkarte, was ist irgendwie genau in der Mitte. Und dann habe ich dann da irgendwie was gebucht. Und da habe ich jetzt auch gelesen tatsächlich. Ja, zuletzt ein Buch von einem Robert Preis, ne, der vielleicht hier bekannt ist beim Krimi-Festival. Und das habe ich die letzten 2 Tage gelesen. Hat mir sehr gut gefallen. War sehr spannend und informativ.
Er gruselt gerne. Ja, ja. Er lehrt gern andere das Fürchten.
Ja, aber hat auch schöne Sprache drin gehabt. Das ist mir dann immer auch wichtig.
Stichwort Lesen. Wir hören kurz rein in den Buchtipp der Stadtbibliothek Graz. Und der Buchtipp, der kommt diesmal von Martin Wurm. Und es ist ein Buch, das, ja, über das, glaube ich, schon sehr viel gesprochen wurde. Ich habe es noch nicht gelesen und bin schon sehr neugierig. Martin, welches Buch hast du mitgebracht?
Ich habe heute mit vom Wolf Haas Wackelkontakt. Das ist das neueste Buch von ihm. Ich glaube, das ist dieses Jahr rausgekommen. Wie gesagt, ich bin eigentlich darauf aufmerksam geworden beim Autofahren durch Ö1-Sendung damals. Da war es noch nicht heraus und da habe ich mir gedacht, von der Prämisse her, es hat so absurd gelungen, da habe ich mir gedacht, ich muss das jetzt lesen. Habe dann durch mein Studium noch ein paar andere Bücher lesen müssen und jetzt vor einem Monat habe ich jetzt dann endlich Zeit gehabt, dass ich es mir mal genau anschaue.
Jetzt ist Wolf Haas kein Unbekannter und ich habe auch schon viele, die Brenner-Krimis, glaube ich, die kennt man wirklich, habe ich auch schon gelesen. Wackelkontakt heißt, ist es wieder ein typischer Wolf Haas? Was kannst du zum Inhalt verraten, ohne zu spoilern?
Ja genau, also ich lese eigentlich normal überhaupt keine Krimis, deswegen war ich sehr froh. Ich kann nicht so viel zu seinen anderen Krimis sagen, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen. Aber klassischer Krimi ist es nicht. Also es ist die Handlung eben kein wirklicher Kriminalfall. Ich glaube, so viel kann man dazu sagen. Es geht, und deswegen, das hat mich von Anfang an schon so gefangen gehabt, weil die Geschichte an sich schon so absurd klingt. Es geht um einen Menschen in Wien, in Herrn Escher, der auf einen Elektriker wartet, weil er einen Wackelkontakt bei seiner Steckdose hat. Und um sich die Zeit zu verkürzen, liest er ein Buch über einen italienischen Mafiosi im Zeugenschutz, der dann nach Deutschland im Zeugenschutz auswandert. Und um Deutsch zu lernen, liest der ein Buch über einen Menschen in Wien, der auf einen Elektriker wartet.
Ein Buch im Buch im Buch sozusagen. Was hat dir besonders gut gefallen?
Also besonders gut gefallen ist halt wirklich, also die Geschichten konstituieren sich halt gegenseitig komplett und natürlich, also ein bisschen was von Wolf Haas habe ich natürlich gelesen und beziehungsweise auch die Filme schon gesehen. Also der Humor ist halt, sticht für mich halt natürlich wieder komplett außer. Also auch sprachlich extrem lustig immer wieder. Also sehr viele Stellen, bei denen ich sehr lachen habe müssen auch. Was mir vielleicht durch mein Studium Deutsch und Englisch auf Lehramt aufgefallen ist, weil ich mich dann ein bisschen anders mit solchen Büchern auch auseinandersetze, ist, dass das Buch nur 2 Kapitel hat. Also wirklich genau in der Hälfte. Und am Anfang habe ich halt so hingelesen und irgendwann fällt mir auf, es kommt einfach kein Kapitel. Dann habe ich glaube, das Buch hat überhaupt keine Kapitel. Und in der Mitte kommt dann das 2. Kapitel und da wird die Geschichte dann auch anders. Also das, es passt dann thematisch auch.
Es hat dann trotzdem wie viele Seiten, obwohl es nur 2 Kapitel sind?
239.
Also ausreichend Lesestoff. Wolf Haas-Fans werden nicht enttäuscht sein, glaubst du?
Nein, auf keinen Fall. Auch wenn es kein Krimi ist.
Alles klar. Martin, ja, vielen Dank für diesen Tipp. Wolf Haas Wackelkontakt heißt es. Unbedingt lesen. Dankeschön.
Dankeschön.
Tibor, ich habe von dir Lupus gelesen, beziehungsweise ich habe es mir vorlesen lassen. Ich habe ein Hörbuch, das Hörbuch gehört. Signiere immer noch über die Frage, wie kann ich mir ein Hörbuch signieren lassen?
Ja.
Zu keiner Lösung gekommen. Und nach Lupus habe ich mir gleich Der Wald besorgt und ja, bin abgetaucht in die Story und habe festgestellt, nach diesen beiden Büchern, du magst Zeitsprünge, du arbeitest da gerne ein bisschen auf verschiedenen Ebenen, verschiedene Handlungsstränge mit verschiedenen Orten und verschiedenen Protagonisten. Wie behältst du den Überblick bei so einem Projekt?
Ja, das muss man tatsächlich. Und ich würde sogar sagen, ich meine, braucht man Talent zum Schreiben? Wer schreibt, würde wahrscheinlich sagen, ja, ne, wie es immer so im Leben ist. Schreiben ist aber auch viel Handwerk, muss man auch ganz klar sagen. Aber ich würde sagen, mein Talent ist es, dass ich solche Geschichten zusammenhalten kann. Also, dass ich mache mir natürlich auch so, ich habe so zu Hause Tafeln, wo ich dann was draufschreibe. Ich habe Karteikarten, ich habe so Pins, so, aber gar nicht so viel. Und ich habe schon so eine ganz gute Intuition, wie ich die Handlungsstränge am Ende wieder zusammenbekomme oder dass ich mir so merken kann, so, das musst du jetzt hier noch ablegen. Und ich glaube irgendwie so, dass ich das ganz gut beherrschen kann. Vielleicht nützt mir da auch mein Studium, wer mein Jurastudium gemacht hat, irgendwie, der weiß, dass es schrecklich ist und vor allen Dingen eine Menge an Informationen zu verarbeiten ist und vielleicht bin ich da dann irgendwie durchgeübt und tatsächlich mache ich das so.
Mhm, aber kann sein, dass du da zuerst mal einen Zeitstrang abhandelst oder springst du wirklich beim Schreiben auch sofort hin und her, so wie die Kapitel angeordnet sind?
Ich habe das alles probiert. Und ich habe festgestellt, dass ich hin und her springe beim Schreiben, weil ich ja praktisch das vorlebe oder vorahne, was der Leser auch erlebt. Und deswegen, auch wenn sie vielleicht inhaltlich jetzt nicht aufeinander bezogen sind oder so, aber so vom Tempo, von der Dramatik irgendwie, muss es ja zusammenpassen. Und deswegen arbeite ich das Buch strikt so ab, wie es am Ende auch liegt, weil ich dann eben beim Schreiben nachvollziehen kann, welche Spannung ich dem Leser da präsentiere tatsächlich.
In Der Wald, Untertitel Er tötet leise, wird eine Pflanze zur Gefahr für Mensch und Tier. Und das dürfen wir, glaube ich, sagen, das ist kein Spoiler, das steht auch im Klappentext. Und es hat mich dann sofort an den Bärenklau erinnert.
Aha, ja.
Eine großblättrige Pflanze, wo man sich ja wirklich auch, wenn man die berührt, reagiert, Verbrennungen. Ist dir das schon passiert? War das vielleicht die Inspiration?
Nee, aber da, wo ich aufgewachsen bin, da gab es welchen. Und das Fiese ist ja auch da, dass es auch nicht sofort einen verbrennt, sondern dann ist es in der Sonne reagiert. Ne? Und da merkt man es hinterher. Aber den habe ich auch gedacht beim Schreiben. Diese Pflanze, die sich da in meinem Buch invasiv ausbreitet. Ich denke mal, das ist auch in Österreich wahrscheinlich ein großes Problem, diese invasiven Pflanzen, die ja einwandern. Und wollte halt eine Pflanze schaffen, die halt so besonders böse ist. Ja, so zumindest so von den Fähigkeiten, die sie hat und gegenüber den Menschen. Und natürlich, also, wenn man denkt, einfach eine Pflanze ist erstmal was Langweiliges. Wenn man an so ein Veilchen denkt und denkt, wie soll das denn eine Gefahr werden? Aber wenn man da mal anschaut, wie Efeu klettert, ja, und dass man es dann auch nicht mehr von seiner Hauswand bekommt und wie schnell, wenn man mal Pollenallergiker ist und einmal merkt im Frühjahr irgendwie, was da eigentlich so Pollen anrichten können bei jemandem. Ja, also Pflanzen sind, sie kommen da so harmlos daher, aber dann der Bärenklau und es gibt ja noch viel gemeinere. Ich habe dann recherchiert, in Afrika gibt es eine Pflanze auch invasiv, die wächst an den Flüssen, aber versperrt dann den Zugang zu den Flüssen und die hat ganz lange Dornen, also so lang wie ein Zeigefinger und ganz spitz und da verletzen sich immer wieder Leute dran und die Wunden infizieren sich und dann müssen teilweise Amputationen erfolgen. Und die hat, dann gibt es da andere Pflanzen, die hat ganz süße Früchte, die sind so süß, dass die ganzen Tiere angelockt werden. Aber weil die so mega übersüß sind, bekommen die Tiere nicht nur Karies, wodurch dann teilweise die Zähne ausfallen und dann verhungern sie, sondern die erzeugt dann noch Diabetes, weil die so süß ist. Und dann gibt es noch eine Pflanze, die hat so eine Art Salzsäure auf den Blättern und wenn es regnet, dann wird die gelöst. Und wenn du dich da unterstellst und Schutz suchst, dann kriegst du das ab. Das ist nur ein kleiner Auszug. Ich finde das Wort böse, das passt nicht so auf Natur, das passt mehr auf Menschen, ehrlich gesagt. Aber in meinem Buch wollte ich mal so eine böse Pflanze erschaffen und da ist der Bärenklau halt nur eine Fähigkeit.
Zum Glück gibt es nicht nur grausige Pflanzen. Hast du eigentlich so privat auch einen grünen Daumen?
Ich weiß jetzt nicht, das Gegenteil von einem grünen Daumen. Ich weiß gar nicht. Also ich habe ich bin mittlerweile in meinem Büro bei den Kakteen angekommen. Ja, und da muss ich sagen, das funktioniert wirklich. Also die seit mehreren Jahren überleben jetzt schon verschiedene Kakteen in meinem Büro. Das war vorher nicht so der Fall. Also ich habe leider gar keinen grünen Daumen.
Das war mal so Hobby in meiner Jugend, Kakteen sammeln und Kakteen züchten, aber immer nur diese kleinen.
Also ich habe so einen ganz großen mittlerweile auch und die brauchen nicht viel begossen zu werden und brauchen nicht viel Pflege. Also vorher bin ich gescheitert. Aber das Schöne an meinem Job als Autor ist, dass ich immer Experte werde in etwas für ein Jahr. Es macht mir ja auch Spaß und deswegen bin ich tatsächlich für ein Jahr Botaniker geworden. Ich habe mir das alles rangeschafft. Ich recherchiere ja viel. Meine Mutter, die hat mal Botanik gelernt und die hatte noch so ein altes Buch bei sich stehen oder mehrere. Das sind, glaube ich, ihre Lehrbücher von 1960, ich weiß es nicht, aber da habe ich gedacht, gut, bei Pflanzen wird sich nicht so viel geändert haben in den Lehrbüchern und die habe ich mir dann durchgelesen und ich habe ganz, ganz viel recherchiert, so dass ich tatsächlich, also wenn ich dann so ein Buch schreibe, das ist auch mein Anspruch, bin ich dann Experte für Botanik aber ich habe dann trotzdem keinen grünen Daumen. Eher so einen blutigen Daumen vielleicht als Schiller-Autor.
Von den Kakteen.
Ja, okay, ja, noch von den Kakteen.
Sprichst du mit den Kakteen? Ja?
Nein, bisher nicht.
Aber ich habe den Eindruck, seit ich mit meinen Orchideen spreche, beschenken sie mich öfter mit blühenden Blüten.
Hätte ich Orchideen, würde ich vielleicht auch mit denen sprechen. Aber Kakteen, die sehen so aus, als wenn sie nicht mit einem sprechen wollen, oder? Finde ich irgendwie. Mit ihren Stacheln.
Ja, abweise.
Ja, ja.
Nachdem ich Der Wald gelesen habe, war tatsächlich ein Sturm in Graz, ein paar Tage danach, wie ich fertig war. Und ich bin dann durch so eine Allee gefahren und diese Bäume waren tatsächlich, die haben sich in dem Wind schon so gebogen. Und da habe ich zum ersten Mal, habe ich die wirklich als bedrohlich empfunden. Ah. Also vielleicht bin ich ein bisschen sensibilisiert worden nach deinem Buch. Wie findest du dich in der Natur zurecht oder ein Wald? Ist das für dich ein Ort zum Entspannen, zum Runterkommen, oder empfindest du diese hohen Bäume manchmal auch als bedrohlich? Wie gehst du da rein?
Also grundsätzlich empfinde ich Natur schon als sehr entspannend, gerade so im Vergleich zu Städten und Häusern und Stress. Und immer wenn ich in Natur bin und sie auch nur anschaue, dann merke ich irgendeine Entspannung in mir. Das ist schon so. Das mit dem Wald ist ja sehr interessant, weil tatsächlich ist es ja so, dass der Wald früher ein düsterer Ort war. Wenn man sich mal die frühen Märchen anguckt, auch von Gebrüder Grimm, im Wald, da waren Wölfe, Dämonen, da passiert immer was Schreckliches, auch in allen Märchen. Ja, da wird irgendwie das, Entschuldigung, ich bin nicht so märchensicher, aber dann wird da die das Mädchen dann in den Wald gebracht und dann soll die Jäger es dann da töten oder so, ja, so. Oder sie muss da durch den Wald durch und trifft dann auf den Wolf. Und das hat sich dann irgendwann geändert in der Romantik. Da war ein Wald plötzlich ein toller Ort, ein schöner Ort erst und nicht mehr bedrohlich. Also so früher, da so vor Mittelalter, da wäre niemals einer auf die Idee gekommen, ich gehe mal in den Wald. Ja, da waren Räuber und Dämonen. Mhm. Und dann plötzlich, Wald ist ganz toll, ne? Und wir machen Waldbaden, allein das Wort ist ja schon ein so Waldbaden aber mir geht's auch so. Also wenn ich durch den Wald gehe, dann inspiriert mich das eher, als dass ich davor Angst habe. Aber ich verstehe auch, dass ein Wald so ein bisschen ist wie die Nacht. So manche fühlen sich ganz wohl in der Nacht und schlafen wohlig in ihrem Bettchen. Und für andere ist so, dass die Dunkelheit in die Nacht ein Graus und es kommen dann so die Dämonen in einem hoch. Und ich glaube, das kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen, so wie die Nacht und den Wald.
Du gehörst, wenn man das so sagen kann, zu einer Vereinigung, die Climate Fiction Writers. Mhm. Magst du darüber ein bisschen was erzählen? Was ist das genau?
Ja, das ist ein ganz spannendes Projekt, das ins Leben gerufen hat, das mein Thriller-Autorenkollege Uwe Laub, und der auch Thriller in diese Richtung geschrieben hat und auch meine Thriller in der Vergangenheit. Ich habe einen geschrieben, CO2, Welt ohne Morgen, der ist leider am ersten Tag des Lockdowns der Corona-Krise in Buchladen gekommen. Dann lag das Klimabuch im Buchladen, aber es durfte keiner mehr rein für ein paar Monate. Das war ein wirkliches Klimabuch, und meine anderen Bücher, die beschäftigen sich immer mit dem Verhältnis von Mensch zur Natur, und das ist für mich im weitesten Umgang eben auch etwas Klima, wie gehen wir eigentlich, wie achtsam gehen wir mit unserer Welt um, und die kleinen und dieser Verein, der da gegründet wurde, der möchte eben da auch ein bisschen den Finger in die Wunde legen und sagen, dahinter steckt eigentlich die Idee, dass man mit belletristischen Büchern vielleicht die Welt ein bisschen besser machen kann oder vielleicht ein bisschen anders, denn man darf es nie verwechseln, ja, auch wenn wir über Wald und über Themen reden. In erster Linie möchte ich unterhalten, ja. Ich möchte nicht belehren, ich möchte auch nicht lehren. Also niemand soll irgendwie aus meinem Buch sein Verhalten ändern oder so. In erster Linie möchte ich, dass die Leute das lesen, dass sie es nicht aus der Hand lesen können, dass sie es spannend finden und sagen, oh, ich habe richtig eine gute Zeit jetzt gehabt, für ein paar Stunden an was anderes gedacht. Aber wenn dann vielleicht doch mal irgendwie hier, wie du gerade sagtest, ich bin da durch die Allee gegangen und habe die Welt als bedrohlich. Wenn man doch nur einen Gedanken mal hat, wenn man irgendwo in der Tram sitzt und über irgendetwas noch hängen bleibt in diesem Buch, dann finde ich das ganz spannend. Und da sagen eben die Climate Fiction Writer, wir wollen ein bisschen auch Achtsamkeit schaffen, und allen, die die Welt wichtig ist, auf der wir leben, die haben sich da zusammengetan. Ich bin da Mitglied, also ich bin da jetzt nicht besonders aktiv im Moment, weil ich es zeitlich auch nicht hinbekomme, aber das ist eben eine ganz, ganz tolle Idee, und insbesondere auch der Uwe Laub und alle, die jetzt im Vorstand sind, die sind da unheimlich engagiert. Und haben da eben auch vor, da noch die ein oder andere Veranstaltung folgen zu lassen und ein bisschen der Welt zu sagen, schaut, es gibt auch solche Bücher, auch unterhaltsame Bücher, die die Welt ein bisschen besser machen können vielleicht.
Ja, Glaubst du, wir können unseren Planeten noch retten? Ich möchte gern optimistisch bleiben.
Wenn du gern optimistisch bleiben möchtest, dann sage ich ja. Da glaube ich fest dran. Das ist doch nicht zu spät. Wir kennen doch die Menschen und wir können uns doch alle einigen und wir werden eine große Gruppe bilden und alle zusammen die Welt retten und noch lange auf diesem Planeten leben. Ja, ich auch da muss ich mich wirklich ein bisschen zurückziehen, weil ich halt irgendwie, ich bin Autor und ich schreibe Thriller und bin dann nicht so tief drin. Aber ich glaube, die Prognosen sind im Moment schlecht. Und wenn man sieht, wie wenig Einigung es gibt, auch auf so Klimagipfeln etc., dann brauchen wir, glaube ich, schon eine große Portion Glück, um das hier noch in die richtige... Ich meine, komm, wir sitzen jetzt hier gerade zusammen und draußen habe ich gelesen, irgendwie der heißeste Tag des Jahres in Spanien irgendwie. So.
Es sind schon ungewöhnliche Zeiten.
Oder? Deswegen wird es schwierig. Also vielleicht reicht es sogar noch nicht mal, einen Thriller zu schreiben, um die Welt zu retten. Aber vielleicht retten wir irgendjemanden damit den Tag.
Schon mal dran gedacht, was anderes zu schreiben.
Ja, und das ist, glaube ich, auch tatsächlich eine Berufskrankheit, weil alle Autoren, es ist ja so, dass ich tatsächlich auch aufgrund solcher Vereinigungen, die wir gerade sprachen, oder Buchmessen oder Lesungen, ich lerne unheimlich viele Autoren kennen und kenne auch unheimlich viele Autoren, auch verschiedenster Genres. Und ich glaube, ich habe noch nie einen Autoren getroffen, der nicht sagt, er möchte mal irgendwie was anderes schreiben. Es ist so, dass die Autoren, die Thriller-Reihen schreiben, die möchten gerne mal nicht mehr die Reihe schreiben und immer ihren Protagonisten, die wollen ausbrechen und mal einen sogenannten Standalone-Thriller, ja, wo sie dann eben ganz alleine schreiben können. Leute wie ich, die so Standalone-Thriller schreiben, das heißt, man kann jeden meiner Thriller lesen, ohne dass man irgendwas verpasst hat und so, die sagen, Mensch, warum mache ich nicht eigentlich so eine Thriller-Reihe? Da kann ich mal über 8 Bücher einen Charakter entwickeln und fangen da den Leser in meine Welt ein. Und dann wollen natürlich die Thriller-Autoren am liebsten Romane schreiben, ja, weil nicht immer nur die Spannung, sondern auch mal die Tiefe, die Menschlichkeit, ja, reinbringen in die Person, während die Romanautoren wiederum Thriller schreiben wollen, ja, weil sie eigentlich nämlich immer schon selbst gerne Krimis gelesen haben. Also ich glaube, das ist ganz menschlich. Also man könnte jetzt ein bisschen sagen, also böse könnte man vielleicht sagen, auf der anderen Seite des Zauns ist das Gras immer grüner, aber tatsächlich ist es einfach wahrscheinlich so, dass man sich mal weiterentwickeln möchte und dass man eben auch in seinem Genre sich dann manchmal nicht so ausleben kann, wie man möchte. Denn so ein Genre bringt ja auch Leitplanken mit sich. Und deswegen glaube ich, möchte jeder was anderes schreiben. Bei mir wäre es tatsächlich ein Roman, den ich gerne schreiben würde. Kein Kinderbuch, keine Reihe, aber ich würde eventuell gerne mal einen Roman schreiben.
Ja, jetzt sind deine Bücher keine schmalen Stücke. Du hast schon gesagt, wenn du recherchierst, du bist dann ein Experte. Mhm. Kann man das vielleicht zeitlich überhaupt benennen? Wie lange brauchst du von der Idee bis zum Erscheinungstermin?
Ich brauche immer ein Jahr für ein Buch. Also am Anfang war es länger. Also zum Beispiel dieses mit dem Perpetuum Mobile, von dem ich vorhin sprach, hat 10 Jahre gedauert von der Idee bis zum Buch. Aber ich bin schneller geworden. Und man hat ja auch Veröffentlichungsrhythmen. Und ich brauche immer ein Jahr für ein Buch. Also dann ist immer so, am Anfang recherchiere ich erstmal nur ein paar Monate. Dann fange ich an zu schreiben. Dann geht das ein bisschen parallel mit dem Recherchieren und dem Schreiben. Und nach einem Jahr, also dann gebe ich es ab. Dann braucht das Buch noch im Lektorat und im Verlag nochmal ein halbes Jahr, bis es dann erscheint. Das ist dann parallel schon zum neuen Lektorat des ersten Buches, parallel zum neuen Buch. Aber das ist so ein bisschen der Erscheinungsrhythmus, den ich da habe.
Ja, ja. Was ist dir die liebste Phase?
Also am schönsten ist natürlich immer der Anfang eines Buches. Ja, da gibt es auch diesen Spruch, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist tatsächlich so, weil schreibt sich auch immer sehr leicht zu den ersten Seiten.
Lustig, das hat mir erst der Fabian Navarro genau
ja?
so gesagt.
Ha,
ja, der
siehst
Anfang
du?
Des Buches.
Ja, ja, der Anfang ist gut. Und ich finde auch, der Ende ist gut. Ja, toller Autor. Das Ende ist gut zu schreiben.
Dafür gibt es
ja Lektor. Der Showdown am Ende, das wollte ich sagen, genau. Danke. Ich brauche einen Lektor hier neben mir. Wo ist der, wenn man ihn braucht? Der Showdown am Ende, das wollte ich sagen. Das fällt mir auch leicht. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so einem Strudel, wenn man aus einem Waschbecken Wasser lässt. Ne? Also erstmal passiert ja wenig und so. Am Ende allerdings, wenn man sieht, dann sieht man richtig den Strudel und alles geht so zusammen. Und so bei mir auch, dass ich praktisch die letzten 100 Seiten, da fügt sich alles und das geht mir auch leicht von der Hand. Also,
ist so richtig im Schreibfieber.
So, ja, und man hat natürlich auch das Ende in Sicht. Ne? Ist ja ein langes Projekt und man möchte ja auch den dann Auflösung hat man, vielleicht noch eine Überraschung, Plottwist und das macht dann auch Spaß. Aber zwischen Seite, also von Seite 101 bis zu den letzten 100 Seiten, das ist dann manchmal das, da muss man halt den Leser dann auch und bei der Stange halten und die Story zusammen. Das würde ich sagen, das ist am herausforderndsten.
Was macht Tibor Rode, wenn er nicht gerade schreibt, an einem Buch arbeitet oder als Notar arbeitet?
Naja, da habe ich ja nicht viel Zeit sonst. Das ist denn ja schon. Tatsächlich, ich lese, wie gesagt, selber gerne. Ich lese auch gern Zeitungen. Ich gucke tatsächlich auch mal Serien zwischendurch gerne. Ich habe einen Hund. Mit dem gehe ich sehr gerne Gassi, was am liebsten im Wald, da sind wir dir wieder, dann das entspannt mich sehr oder ich beschäftige mich mit ihm. Ich habe eine Familie, ja, mit der beschäftige mich dann auch. Genau. So. Wenn ich dann immer da oben in meinem Kämmerchen sitze und schreibe oder zwischendurch. Also ich habe genug zu tun. Ja. Ich habe nur keine Zeit für Golfspielen oder solche Sachen im Moment. Habe ich auch schon mal, aber habe ich im Moment weder Zeit noch Muße für.
Auch keine anderen Extremsportarten?
Extremsportarten? Ich mach viel Sport tatsächlich. Also ich halte diesen Lebensstil nur durch. Also ich mache 4-5 Mal die Woche Sport, aber das ist nichts Extremes. Das ist dann irgendwie Fitnessstudio-Niveau.
Wir haben Juli, den 1., um es genau zu sagen. Und wenn diese Folge erscheint, ist auch schon ein neues Buch von dir am Start.
Mhm.
Es heißt Animal. Und dann lässt du die Tiere sprechen. Kannst du da schon etwas verraten drüber?
Ja, also das ist tatsächlich so mein aktuelles Herzensprojekt. Und das Besondere an meinen Büchern muss man vielleicht ausholen. Wenn du jetzt sagst, da lässt du die Tiere sprechen, da denkt man ja erstmal so, was ist denn da jetzt los? Da schreibt er doch Kinderbücher, oder? Aber was Besondere an meinen Büchern ist, dass sie sehr nah an den Fakten dran sind. Also das ist auch das Feedback, was ich von Lesern bekomme. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber wenn du mein Buch liest und du googelst das meiste darin nach, Orte, Behauptungen, wissenschaftliche Fakten, dann findest du eigentlich immer, boah, das ist wahr, das gibt's wirklich. Und es ist tatsächlich so, dass die unglaublichsten Dinge in den Büchern dann auch wahr sind eigentlich. Und tatsächlich ist es so, dass wir teilweise jetzt schon mit Teleskopen ins Weltall gucken und suchen, wo sind denn die Außerirdischen, dass wir aber unseren Planeten teilen mit Millionen von Tieren, die wir bis heute nicht richtig verstanden haben oder entschlüsselt haben. Es verändert sich gerade vieles im Verhältnis zu den Tieren. Es gibt ja dann immer mehr Vegetarier, auch bei mir in der Familie gibt es auch solche. Und ohne es jetzt bewerten zu wollen, ist es ja so, dass einfach viele mehr Achtsamkeit Tieren gegenüber aufbringen und wir immer noch staunen und immer noch sagen, Mensch, können Tiere nicht viel mehr leisten, als wir denken. Selbst die kleinsten Tiere haben ein Verhalten, was irgendwie dann doch mehr ist als Instinkt eventuell. Und es liegt eben auch daran, dass wir eine Sprachbarriere haben. Denn während ChatGPT mittlerweile alle Sprachen übersetzt, verstehen wir die meisten Tiere nicht. So. Und wer eine Katze hat, der weiß, wie sie kommuniziert und sagt, sowas brauche ich nicht. Oder wer einen Hund hat, ist erstaunt und kann es lesen. Aber Tiere haben eine ganz aufwendige Sprache. Und jetzt ist es so, dass die künstliche Intelligenz nicht nur eben dazu führt, dass wir alle Sprachen entschlüsseln können in Sekunden, sondern die künstliche Intelligenz ist auch in der Lage, als Algorithmus Tiersprache zu entschlüsseln. Und es gibt aktuell ganz viele Forschungsprojekte, die daran arbeiten, millionenschwere. Zum Beispiel das Earth Species Project, die mit Walen, mit Elefanten gerade versuchen, das zu entwickeln. Und gerade vor einigen Wochen hat das größte Technologieunternehmen Chinas, so ich sag mal so das chinesische Google, hat ein Patent angemeldet auf eine Entschlüsselung von Tiersprache. Und die Idee ist praktisch, dass das Tier dann nachher am Halsband ist praktisch ein Google Translator dran. Und wir sind, da wird es den nächsten großen Durchbruch geben. Und das hat mich so fasziniert, auch weil ich meinen Hund habe. Und ich habe auch Fragen an meinen Hund. Also ich verstehe meinen Hund und wir sind wie ein altes Ehepaar mittlerweile, der ist schon 14 Jahre alt und ey, wir müssen nicht reden, das werden auch die Zuhörer kennen. Aber es gibt, mein Hund macht 2-3 Sachen, wo ich so gerne mal wissen würde, warum. Oder ja, und ich kann es nicht fragen, ich kann noch nicht rausfinden, warum. Und es ist ein spannendes Thema. Nun schreibe ich ja Thriller und keine Sachbücher oder keine Tierbücher und habe das Ganze in eine Thriller-Handlung eingebettet. Denn die Frage ist doch, was würden eigentlich die Tiere uns sagen, wenn sie mit uns sprechen? Und was für Botschaften haben die, wenn du eine 65 Millionen Jahre alte Walpopulation hast, die ihre Sprache in 65 Millionen Jahren trainiert hat und nun kommen wir und fangen an, mit denen zu sprechen. Das Besondere ist halt auch, wir können auch die Laute imitieren. Was kommt eigentlich dabei raus? Und was ist eigentlich, wenn wir die Tiere verstehen? Und das ist Animal, sprich oder stirb. Da habe ich einen Thriller Plot, wo im Mittelpunkt ein Anwalt steht. Das ist das erste Mal, dass ich einen Anwalt als Figur habe und der hat die folgende Aufgabe und zwar vor Gericht in Hamburg klagt ein Schwein auf seine Freilassung aus dem Mast Tierhaltung. Und er ist eigentlich auf der Gegenseite und soll das verhindern. Und es ist gar nicht schwer, weil Tiere haben in Deutschland kein Klagerecht, genauso wenig wie in Österreich oder woanders in Europa bisher. Aber das ändert sich gerade. Es gibt jetzt die ersten Länder auch, wo Tieren praktisch tatsächlich Rechte zuerkannt wurden, auch Klagrechte. Und es gibt auch die ersten Gorillas in Argentinien, die sich freigeklagt haben. Die mussten dann freigelassen werden. Denn guck mal, du kannst als GmbH klagen. Du kannst als Aktiengesellschaft klagen. Du kannst als Stiftung klagen, aber du kannst nicht als Tier klagen, weil ein Tier ist eine Sache und die kann nicht klagen. Und das ist eben so, dass mein Anwalt da eigentlich so eine Klage hat und während er diese Klage führt, spürt er, auf der Gegenseite gibt es noch eine Tieraktivistin und einen alten Anwalt, irgendwie stehe ich auf der falschen Seite. Und dann kommt es eben, ne, dass man sagt, sind Tiere wirklich Sachen? Und was würde eigentlich dieses Schwein sagen, wenn wir mit ihm sprechen, mit Hilfe von KI? Und da kommt dann der Drive in die Geschichte und natürlich gefällt es nicht jedem, wenn wir Tiere jetzt mehr vermenschlichen oder weg von der Sache bekommen. Es sind auch ganz große Industrien, die da dranhängen. Tatsächlich auch Schicksale, ja. Das sind jetzt also auch, also ich meine, ganz viele auch Landwirte leben davon, Nutztierhaltung. Das ist ja nun, das sind ja alles auch gute, fleißige Menschen. Und deswegen ist auch da die Frage, was wäre eigentlich, wenn wir die Tiere verstehen? Und das bereite ich alles auf. Wie gesagt, ohne zu belehren, ohne dazu. Also ich esse auch Fleisch. Ja, also ich bin kein Vegetarier, ja. Auch obwohl ich einen Hund habe und obwohl in meinem neuen Buch die Tiere anfangen zu sprechen mit den Menschen, aber ein wahnsinnig spannendes Thema und ich versuche das Ganze von allen Seiten zu beleuchten, aber ich glaube, mir ist da vor allem eine spannende Handlung auch geschehen. Ich kann jetzt nicht weiter darüber erzählen, sonst spoilere ich zu viel, aber der Titel sagt alles, Animal, sprich oder stirb.
Wie geht's eigentlich deinem Umfeld, wenn du dich da so reinstürzt in ein neues Thema?
Ja, die reißt sich damit rein. Ich bin ja auch sehr begeisterungsfähig und dann müssen die natürlich auch mit begeistert sein. Und ich missbrauche sie aber auch für allerlei. Also es geht ja schon damit los, wenn ich einen Namen brauche für eine Hauptfigur. Da befrage ich auch mal meine Familie und mein Umfeld und ja, und dann bin ich halt auch einfach viel weg. Also ich bin zwar da körperlich, aber ich starre dann auf meinen Computer und schreibe dann. Und dann wissen die alle schon, der ist jetzt nicht ansprechbar.
Ja, spannend wird es jetzt auch. Du hast Der Wald mitgebracht und wirst zum Abschluss ein bisschen daraus vorlesen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Wie gesagt, ich bleibe immer dabei. Lupus hattest du kurz erwähnt, da geht es ja um Wölfe. Ja, ganz spannendes Thema, um Wölfsangriffe in Wäldern, weil eigentlich Wölfe ja nicht angreifen. Bei Lesung frage ich mal, wer hat schon mal einen Wolf gesehen? Nie mehr als zwei. Keiner sieht einen Wolf, weil der es nicht will. Und da beschäftige ich mich damit. Und da bin ich ganz froh, da habe ich gerade erfahren, das erscheint im Herbst in Frankreich, das Lupus. Das wird in Frankreich veröffentlicht und es ist das erste Mal, dass ein Buch von mir in Frankreich erscheint. Und da freue ich mich dann schon aufs Lesefest. Und wenn ich mal auf Lesereise gehe und hoffe, da gibt es dann Wein in Frankreich. Und im Wald, aus dem ich jetzt eine Szene lesen möchte, da sind wir auch mitten im Wald, in diesem Fall in Kanada. Da habe ich auch tatsächlich recherchiert. Also ich bin nach Kanada geflogen und stand auch da im Wald. Für diese Szene habe ich es jetzt vielleicht nicht gebraucht, aber die Szene geht wie folgt. Ava, das ist die Hauptprotagonistin in dieser Szene. Im Wald, Kanada, August. Sie rang nach Luft und starrte auf den Stamm der Hemlocktanne vor ihr. A.N. stand für ihren Namen. Ava Nahane. Das mittlerweile getrocknete Blut an ihrem Daumennagel zeugte davon, wie sie die Initialien vor einer gefühlten Ewigkeit mit Hilfe eines spitzen Steins in die Rinde geritzt hatte. Sie war im Kreis gelaufen. Tränen stiegen in ihr auf, aber sie war zu erschöpft zum Weinen. Auch hätte es nichts genützt, denn dieser Wald war anders als andere Wälder. Er spendete keinen Trost. Seit Stunden hatte sie das Gefühl, dass die Bäume um sie herum enger und enger zusammenrückten, um sie zu erdrücken. Kein Sonnenstrahl drang durch das dichte Dach der sich berührenden Baumkronen. Ihre Lungen brannten, die Knie schmerzten vom ständigen Hinfallen. Äste, Nadeln und Dorn hatten ihre Arme und Beine zerkratzt, hatten versucht, sie auf jedem Meter, den sie zurücklegte, um von diesem schrecklichen Ort zu fliehen, aufzuhalten. Und nun stand sie wieder hier, an ihrem heutigen Ausgangspunkt, und konnte nicht glauben, dass sie im Kreis gelaufen war. Ihr Mund war ausgetrocknet vor Durst und das Hungergefühl in ihrem Magen war regelmäßigen Krämpfen gewichen. Sie versuchte sich zu erinnern, in welche Richtung sie von hier gelaufen war, versuchte sich zu orientieren, doch dieser Wald verschluckte alles, auch die Himmelsrichtung. Sie lehnte sich gegen den Baum und rutschte hinunter auf den Waldboden, der sich kalt und nass und feindlich anfühlte. In der Luft lag der leichte tierische Geruch von Schierling und Zedernholz, Moos und feuchter Erde. Doch dies alles zusammen duftete für sie nicht mehr wie das erste Mal, als sie diesen Wald voller Faszination betreten hatte. Heute fand sie, es stank. Sie musste sich konzentrieren. Niemand kannte sich so gut mit der Natur, mit Wäldern, mit Bäumen aus wie ihre indigenen Vorfahren. Irgendwo tief in ihrem Inneren musste sie ererbte Fähigkeit besitzen, um diesem Albtraum zu entkommen. Sie hielt den Atem an und lauschte. Da war es wieder. Das feine Surren, das man für einen aufgeschreckten Bienenschwan hätte halten können, das aber keines natürlichen Ursprungs war. Er suchte nach ihr. Sie sprang zurück auf die Füße, befragte ihren Orientierungssinn, die ihr riet, nach links zu laufen, und folgte dann ihrem Instinkt in die entgegengesetzte Richtung.
Vielen Dank, ein Ausschnitt aus Der Wald von Tibor Rode. Wie geht's dir damit, wenn du dann ein Projekt quasi beendet hast? Die nächste Lesung wird wahrscheinlich schon dann mit Animals sein.
Ja, das ist immer ein bisschen komisch, weil man verbringt ja viel Zeit damit, und ja, auch die, meine Autorenkollegen, die vermenschlichen ja auch ihre Protagonisten auch immer so sehr, die sagen dann immer, ich hatte Probleme, mich zu trennen, ja, und so von denen. Tatsächlich ist es so, dass man viel Zeit mit ihnen verbringt und auch unterwegs ist. Ich trenne mich jetzt nicht, wenn ich es fertig geschrieben habe, sondern ich gehe auf Lesereise. Ich war auch auf Lesereise mit dem Wald, und irgendwann kommen dann die letzten Lesungen und dann ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Aber das Schöne ist eben immer, dass was Neues auf einen wartet, und da freue ich mich dann immer sehr, auch mich dem Neuen zuzuwenden, und bin umso glücklicher, wenn ich so wie heute hier nochmal aus einem meiner vorigen Bücher lesen kann. Und so begleiten sie einem dann doch das Leben lang. Und immer wenn man mal reinschaut, dann habe ich schöne Erinnerungen an besondere Orte, wo ich es geschrieben habe oder wo ich draus gelesen habe. Oder insofern sind all meine Bücher wichtige Begleiter meines Lebens. Und hoffentlich geht das manchem Leser auch so, der sie dann liest.
Absolut. Ja. Und wenn du meines jetzt noch signierst, kriegt es ganz sicher auch einen schönen Platz wieder im.
Das mache ich gern. Und ich habe mitgenommen, dass wir ein Startup gründen müssen, um Hörbücher zu signieren. Da müssen wir jetzt mal drüber nachdenken, ja, wie man das mal machen kann. Wenn da einer eine Idee hat, dann nehmen wir noch Leserzuschriften entgegen, ja. Also,
so machen wir das. Ja. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank.
Noch eine schöne Zeit hier in Graz.
Ja, danke schön.
Für mich war das ein Gespräch, in das ich selber sehr gerne wieder reingehört habe. Tibor Rode rockt, wie ich finde. Und meine Sammlung seiner Bücher, die wächst gerade. Grüße an dieser Stelle an meinen Mann. Ja, es ist noch Platz im Bücherregal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr euch Zeit nehmt und den Podcast mit ein paar oder auch ganz vielen Sternen bewertet. Und am besten gleich abonniert, damit ihr keine Folge verpasst. Bis bald.